Schiller fragt. Der Kontext-Podcast.
Der Käse hat fast das Doppelte gekostet, das vegane Schnitzel nur ein bisschen mehr als normalerweise. Der Discounter Penny hat eine vielbeachtete Aktion namens Wahre Preise durchgezogen, eine Woche lang, die doch einige Wellen geschlagen hat. Und diese Aktion wurde natürlich auch wissenschaftlich begleitet, und zwar unter anderem von Lennart Stein vom Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft der Uni Greifswald. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Stein.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich finde das ein sehr spannendes Thema und wüsste ja nur gerne erstmal, ist Penny auf euch zugekommen, weil ihr mit eurem Lehrstuhl dazu schon sehr viel Vorarbeit geleistet habt, oder hat Penny euch auf eine gute Idee gebracht?
Tatsächlich ist unser Forschungsteam schon seit einigen Jahren mit dieser Thematik True Cost Accounting, nennt sich das Ganze, also sprich wahre Kostenbilanzierung, beschäftigt, vor allem eben mit dem Fokus auf landwirtschaftliche Produkte, haben da schon viel zu publiziert und da auch so ein bisschen die Forschung, den Diskurs zumindest innerhalb der Wissenschaft vorangebracht. Und dann war es so, dass der Professor Gaukler, der eben die Führung von diesem Team auf der einen Seite hat, angefragt wurde im Jahr 2020 direkt von Penny, die da eben so einen Nachhaltigkeitsstore in Berlin aufgemacht haben und wollten gerne als eins dieser Themen, die sie da betrachten wollten, haben sie angefragt, hey, wäre es nicht möglich, mit ihrer Forschung mal beispielhaft für ein paar Produkte auszurechnen, was sie eigentlich mehr kosten müssten oder würden. Das wurde dann eben von unserem Team getan und dann gab es bereits 2020 schon so eine kleine Aktion, eben einfach nur eine reine Infokampagne, nicht wie jetzt, wo tatsächlich die Preise abgerufen wurden, aber da gab es eben so ein zweites Preisschild. Gab damals auch schon eben einige Berichterstattungen, aber für beide Seiten eben ein interessantes Thema, dass Penny gesagt hat, hey, wir müssen es irgendwie uns diesem Thema stellen, wir haben jetzt nicht die perfekte Lösung parat, aber es ist einfach ein Problem da. Und wir als Wissenschaft finden das natürlich super spannend, das wirklich mal in den öffentlichen Diskurs zu bringen, weil man kann ja noch so viele schöne Publikationen in Nature und Co. veröffentlichen, um aber am Ende Richtung Handlungsempfehlung zu kommen und so weiter. Auf Seiten der politischen Entscheidungsträgerin muss das natürlich erstmal in den auch gesellschaftlichen Diskurs kommen. Und da ist die so eine Aktion natürlich sehr schön. Und abgeleitet daraus hat sich eben diese Kooperation dann so ein bisschen weiter erweitert, wurde überlegt, wie kann man es umsetzen. Und das, was jetzt dieses Jahr umgesetzt wurde, kam dann so ein bisschen dabei raus.
Also unterm Strich, genau. Es geht darum, dass die Preise, die im Handel genommen werden, eben nicht alles umfasst, was dieses Produkt eigentlich teuer machen müsse. Sprich, vor allen Dingen die Umweltschäden werden nicht berücksichtigt. Wer legt denn fest, welche Umweltschäden noch dazukommen?
Genau, also erstmal, um das nochmal ein bisschen zu umreißen, was Sie eben schon angesprochen haben. Es ist so, aus ökonomischer Sicht kann man sagen, es liegt quasi ein Marktfehler vor. Theoretisch müsste eigentlich alles, was eben innerhalb so einer Wertschöpfungskette passiert, eigentlich auch am Ende des Tages mit in so einen Preis und eben als positiven oder negativen Anreiz mit reingerechnet werden. Das ist aktuell nicht der Fall. Und wir sprechen immer davon, dass es eben einfach auch diesem sogenannten Verursacherprinzip oder Polluter Pays Principle, nennt sich das, ist so ein Konzept, was mal von den OECD-Staaten entwickelt wurde, eben ja damit nicht erfüllt wird an der Stelle tatsächlich. Und wir versuchen jetzt eben mit diesem Instrument True Cost Accounting, was eine Methodik ist, die sich vor allem in den letzten Jahren stark erweitert hat und auch immer besser wird, möglichst viele dieser Faktoren, insbesondere im Bereich von Umweltfolgekosten nennt man das Ganze, die eben bei einer landwirtschaftlichen Produktion jetzt zum Beispiel entstehen. Das kann man natürlich auch für andere Sektoren durchrechnen. Das ist ganz klar. Das ist auch nur ein Fallbeispiel. Das soll auch irgendwie kein Bauernbashing oder sonst was sein, sondern wir versuchen einfach Transparenz zu schaffen, weil wir tragen alle am Ende des Tages diese Kosten, zwar nicht da, wo man es bezahlt am Ende des Tages an der Supermarktkasse oder wo auch immer man seine Lebensmittel einkauft, sondern eben an anderen Stellen, sei es über die steigenden Wasserkosten, sei es über Steuern, die wir alle als Bundesbürgerinnen oder auch eben als Europäer bezahlen, Richtung Subventionierung, die vielleicht in falsche Richtung gehen und die eigentlich im Gegensatz zu dem stehen, was beispielsweise nationale oder internationale Abkommen, wie beispielsweise das 1,5-Grad-Abkommen oder auch zum Beispiel die 30% Ökolandbauziele für Deutschland bis 2030 sind.
Also die Preise sind im Moment auf jeden Fall nicht fair, denn wer da viel einkauft und verzehrt und dafür nicht den vollen Preis bezahlt, wälzt ja einen Teil der Kosten, die er eigentlich bezahlen müsste, auf die Allgemeinheit ab. Welche Kosten sind das? Wie kann man die kategorisieren? Ich habe in den Unterlagen gesehen, es geht ums Klima, es geht ums Wasser, um den Boden und um die Gesundheit. Das sind eure Schubladen, glaube ich.
Genau, wir haben so ein bisschen versucht, diese sehr detaillierten, sage ich mal, wissenschaftlichen Kategorien, also zu jedem Bereich kommen verschiedenste Kategorien, zum Beispiel bei der Gesundheit ist es sowas wie Ozonabbau, Humanökotoxizität, Feinstaubbildung, beim Wasser haben wir sowas wie Meereseutrophierung oder auch die Süßwasserökotoxizität, beim Boden sowas wie terrestrische Versauerung, beim Klima haben wir Methan, Lachgas und so weiter. Wir haben das eben versucht im Rahmen dieser Kommunikation, der Kampagne, ist natürlich schwierig mit solchen Begriffen um sich zu werfen, in einzelnen Kategorien, das eben auf diese vier Kategorien verständlich hoffentlich runtergebrochen, um eben aufzuzeigen, es gibt verschiedenste Bereiche innerhalb von diesen Umweltfolgekosten, von denen wir da sprechen, wo tatsächlich eben Kosten anfallen, die aktuell nicht in den Preisen inbegriffen sind.
Sind Sie relativ sicher, dass das, was Sie jetzt neu mit einbezogen haben, was bislang in den Preisen noch keine Rolle spielt, alles umfasst, was dafür noch in Frage kommt? Oder muss man da, je länger man forscht, eigentlich mit immer noch mehr Kosten rechnen?
Genau. Das, was wir jetzt abgebildet haben, ist Status quo der aktuellen Forschung. Sprich, alles, was Peer-Reviewed-Verfahren nennt sich das Ganze, also sprich einen wissenschaftlichen Gutachtenprozess im Bereich von internationalen Journals, wo man eben Fachpublikationen veröffentlicht, durchlaufen hat. Diese Faktoren haben wir entsprechend mit reingenommen. Wir arbeiten aber auch noch an weiteren Faktoren, beispielsweise aktuell wie im Bereich von Gesundheit und Tierwohl, wo es eben noch methodische Debatten auch innerhalb der Wissenschaft gibt. Aber ich denke, ganz wichtig an der Stelle ist vielleicht auch zu sagen, dass wir versuchen mit dieser, wir haben jetzt keinen 100% Wahrheitsanspruch. Am Ende sind es einfach Modelle natürlich. Wir versuchen in den Naturwissenschaften und in den Sozialwissenschaften die Wirklichkeit abzubilden und ihr ein Stück weit näher zu kommen. Und diese Modelle sollen eben Transparenz schaffen, weil das, was aktuell ja der Status quo ist, ist eben keine Transparenz. Und hiermit kommen wir doch schon ein ganzes Stück dem Ganzen näher. Und ja, Sie haben es eben angesprochen, würde man jetzt noch weitere Faktoren hinzuziehen, würden vor allem die Differenzen zwischen den einzelnen Kategorien, beispielsweise zwischen pflanzlich und tierisch, konventionell und bio, sich noch verstärken, was aber eigentlich auch relativ ja, einleuchtend und eigentlich logisch ist, denke ich mal.
Man kann es sicherlich nicht auf den Cent genau machen, aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen die Tendenz zeigen. 2,40 € kostet jetzt dieser Master Marchese. Das war das von den neuen Produkten, das, was am meisten sich verteuert hat, wenn man die Umweltschäden mit einbezieht. Da kommen der normale Verkaufspreis war 2,49 € und dann kommen 2,40 € dazu. Wie genau können Sie das auseinanderklamüsern? Denn das haben Sie ja ausgestaffelt. Fürs Klima 84 Cent, für den Bodenverschmutzung 76 Cent. Wie kann man das so ausrechnen?
Genau, das Ganze nennt sich erstmal eben schon angesprochen True Cost Accounting, was wir da machen. Es gibt sogenannte so Lebenszyklusanalysen, die man betrachten kann. Da gibt es wahnsinnig große wissenschaftliche Datenbanken, an die wir an der Stelle zurückgreifen, wenn wir halt besonders gute Datensätze haben, die sehr detailliert jetzt diese Wertschöpfungskette, die wir uns an der Stelle angucken können, können wir mehr ins Detail gehen. Ansonsten muss man dann beispielsweise auf einige Durchschnittsdaten zurückgreifen. Dann ist es eben so, dass wir so ein bisschen versuchen, diese ganzen Bereiche erstmal abzubilden. Das heißt, alle Prozesse, die quasi vom Anbau bis zur Prozessierung entstehen oder ablaufen, versuchen wir dann eben an der Stelle erstmal zu quantifizieren. Heißt zu sagen, okay, was passiert beispielsweise dabei, wenn ich eben diese Kuh halte? Was passiert dabei, wenn ich das Ganze eben weiterverarbeite? Welches Futtermittel kommt da rein? Wie sind die Transportwege? Welche Energie wird verbraucht? All diese einzelnen Prozesse, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, ansonsten würde das hier ein bisschen in den Rahmen springen, aber so ein paar Beispiele einfach nennen, fließen in so eine gesamte Lebenszyklusanalyse dann an der Stelle rein. Und dann wird im nächsten Schritt eben, ich habe eben schon ein paar von diesen Faktoren eben genannt, diese werden da betrachtet. Im nächsten Schritt unterscheiden wir dann noch eben, ob es Bio oder konventionelle Herstellung ist. Beispielsweise gibt es ja die europäischen Verordnungen, was rein darf bei Bioprodukten, welche Futtermittel, welche Düngemittel und so, dass wir hier so ein paar Differenzierungen vornehmen können. Und dann später im letzten Schritt versuchen wir dem Ganzen dann einen Wert zu geben. Das heißt, wir rechnen dann beispielsweise alle Klimafaktoren wie Methan, Lachgas und CO2 in entsprechende CO2-Äquivalente um. Für diese gibt es dann standardisierte und eben auch von ja, unabhängigen Institutionen festgelegte Preisfaktoren, wie beispielsweise vom Umweltbundesamt. auf deren Daten wir dann zurückgreifen oder beispielsweise von CE Delft, zum niederländischen Forschungsinstitut, das da eben Preise festgelegt hat, sodass man eben am Ende nicht nur versucht, jetzt mit dieser Methodik darzustellen, wir haben jetzt für den Käse 18 Gramm CO2 und so und so viel Stickstoff verbraucht und energetisch ist beispielsweise so und so viel Kilowattstunden angefallen, sondern damit kann man natürlich nicht so wirklich was anfangen, sondern man versucht eben, dadurch ist dieses Beispiel natürlich auch so schön und auch so gut oder zumindest publik angekommen, dass man wirklich versucht, das Ganze, den Ganzen einen Wert zu geben, der Vergleichbarkeit schafft zwischen verschiedenen Produktkategorien und verschiedenen Anbautechniken.
Die CO2-Bepreisung ist angestoßen. Der Tonnenpreis ist über die ersten Jahre jetzt schon mal festgelegt. Man kann darüber streiten, ob das genug ist, was man da nimmt. Aber da hat es jedenfalls einen Anfang genommen. Wie ist das zum Beispiel beim Methan? Wie will man denn das in den Griff kriegen? Ich meine, muss der Bauer dann pro Kuh, pro Rülpser und pro Furz bezahlen? Oder wie rechnet man das aus?
Genau, es geht gar nicht darum, dass jetzt zum Beispiel auch am Ende das auf die Landwirte oder so weiter abgesegnet wird, sondern das muss am Ende des Tages möglichst früh einfach in der Wertschöpfungskette passieren, dass wir entsprechend Anreize setzen und nach Möglichkeit diese Externalitäten gar nicht erst entstehen lassen. Das heißt, wir wollen jetzt weder, dass am Ende wir alle als Kunden an der Supermarktkasse diese Preise bezahlen, oder dass auf einmal die Landwirte mit ihren Anbautechniken wahnsinnig viele Strafen
an irgendwen Entschuldigung, zahlen müssen. Aber wieso sollen wir das nicht an der Kasse bezahlen? Wenn ich das Stück Fleisch kaufe, dann verschmutze ich damit mehr Umwelt, als wenn ich nur ein Brötchen hole und dann muss ich dafür auch mehr bezahlen.
Genau, das ist so natürlich auch korrekt, dass es eine entsprechende Anreiz gibt, aber wir können jetzt nicht, wenn wir jetzt True Cost Accounting durchdenken, für jedes einzelne Produkt auf dieser Welt das auf den Cent genau ausrechnen und diesen Betrag dann aufschlagen. Natürlich wird es entsprechend dadurch, dass was vorgelagert in der Kette passiert, was es an entsprechenden wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen irgendwann hoffentlich geben wird, am Ende auch Anreize geben dafür, dass umweltfreundlicher Produkte günstiger sind im Vergleich. Aktuell sind beispielsweise Bioprodukte oft teurer, obwohl sie weniger umweltschädlich sind und eben Fleisch beispielsweise oft günstiger als Alternativen. Und da muss man natürlich auch dran drehen und das ist auch unser Ziel.
Ja. Es gibt ja verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Da ist zum einen natürlich der Kunde auch eine Art König, weil nur was der Kunde nachfragt, wird auch angeboten und verkauft sich entsprechend. Es muss aber auch die Politik und den Gesetzgeber dafür geben, der bestimmte Vorgaben gibt, der eben sagt, wir, wenn wir was gegen den Klimawandel tun müssen, müssen wir das bezahlen, weil das kostet einfach Geld. Was würden Sie aus Ihrer Forschung, soweit Sie bislang jedenfalls sind, vorschlagen, was der Gesetzgeber tun sollte? Mit Mehrwertsteuer oder was auch immer?
Genau, also ich denke, wir brauchen da einen ganzen Blumenstrauß tatsächlich an verschiedenen Handlungen. Mit einer ist leider das Ganze nicht getan. Also wir müssen sowohl eben auf der Ebene vom Konsum agieren, als auch im Bereich der Landwirtschaft, als auch natürlich im Bereich dem vorgelagerten, den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Also wir können True Cost Accounting natürlich nutzen, wie wir es jetzt getan haben, auch um ein bisschen Bewusstsein zu schaffen als Informationstool, als vielleicht auch als Entscheidungsgrundlage, hey, wie kann ich mich vielleicht vor Ort besser entscheiden, welche Produkte sind besser entsprechend, wie wir eben schon diskutiert haben, für die Umwelt oder schlechter, was für Auswirkungen haben die, wo sind da die Unterschiede, dass man erstmal ein Bewusstsein dafür hat, was damit eigentlich zusammenhängt. Im zweiten Schritt ist natürlich aber ganz, ganz wichtig, dass es eben, ja, wir mit True Cost Accounting eine Entscheidungsgrundlage schaffen für eben die Politik, sowohl national als auch zum Beispiel im europäischen Bereich, wo eben hauptsächlich tatsächlich die Agrarpolitik gemacht wird. Das heißt, dass wir da natürlich ansetzen müssen im Sinne von, wo sind die größten Externalitäten, also die größten Umwelt Folgekosten, wo fallen sie an und an den Stellen müssen wir rangehen. Das ist zum Beispiel im Bereich von Düngemittel der Fall. Ja, das sind bestimmte Pestizide und so weiter. Das heißt, wir können hier ganz gut erkennen, wo muss man eigentlich ansetzen. Sie haben eben noch ein Beispiel angesprochen, das ist die Besteuerung, zum Beispiel mit der Mehrwertsteuer. Da forschen wir unter anderem auch gerade zu, was hätte es zum Beispiel für einen Impact, wenn wir jetzt mal an so einer Mehrwertsteuer tatsächlich, die ein recht einfach zu implementierendes Element wäre. Wir haben es gesehen, auch während Corona war es möglich, eben für bestimmte Produkte das auf 5% runterzusetzen. Wir haben eben einen Rahmen auch von der EU, dass wir sagen, wir können sie auf 0% runtersetzen und eben der Normalsteuersatz ist bei 25%. Aktuell ist es beispielsweise so für Fleisch, das ist eben zum reduzierten Steuersatz von 7% angeboten. Da kann man natürlich auch an diesen Stellschrauben drehen, da eben diese Forschung halt aufzeigt, hey, hier haben wir besonders hohe Externalitäten mit, warum sollten wir dann beispielsweise den geringeren Steuersatz darauf setzen und so einen Anreiz schaffen, dass sowas beispielsweise mehr konsumiert wird. Das sind dann eben verschiedenste Stellschrauben, an denen wir drehen können. Gleiches gilt auch für die Agrarsubventionierung. Nur ein gewisser Teil fließt beispielsweise in den Bereich von Ökolandbau und dessen Ausbau, wo viel darüber diskutiert wird, sodass es sich eben oft gar nicht lohnt, da entsprechend umzustellen, was natürlich aber auch völlig paradox ist zu den Zielen. In Deutschland aktuell sind wir bei um die 11-12% von Ökolandbauflächen. Wir wollen bis 2030 auf 30% gehen. Hier muss also noch wirklich einiges passieren, sei es eben mit bestimmten Besteuerungen, zum Beispiel auf Düngemittel, sodass da eben auch ein Anreiz gesetzt wird für die Landwirtschaft. Gar nicht zu sagen, die müssen jetzt am Ende dafür Prozent aufkommen, sondern einfach, dass gesagt wird, hey, hier schaffen wir beispielsweise einen Anreiz, auf verschiedenste Produkte beispielsweise während des Anbaus zu verzichten oder eben im Gegenteil einen positiven Anreiz, andere günstiger zu machen und diese im Idealfall zu nutzen.
Ja, es ist eigentlich schade, dass die Bauern jetzt wieder aufschreien und sagen, was klagt ihr denn uns an? Ich habe das gar nicht so empfunden, denn die Bauern brauchen ja selber gesunde Tiere und einen Boden, den man über Jahrzehnte noch gut bestellen kann. Also denen müsste ja auch daran liegen, dass die Kosten reinkommen, dass sie auch dafür gut bezahlt werden, ist selbstverständlich klar. Aber man muss die natürlich mit ins Boot holen.
Genau, das ist auch uns ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir auch immer in allen Interviews, die wir schon dazu gegeben haben, plädiert, soll überhaupt in gar keiner Form ein Bauernbashing, Landwirtschaftsbashing, wie auch immer man das framed, in vielen Schlagzeilen sein, sondern wir möchten halt einfach aufzeigen, dieses System, wie es aktuell ist, die Rahmenbedingungen dafür. Oft kann man eben gar nicht anders wirtschaften, wenn man noch ein bisschen profitabel sein möchte in diesem Bereich. Und deswegen muss halt dieses System geändert werden, wenn wir halt zukünftig noch, die Landwirtschaft stellt nun mal die Grundlage für unsere Ernährungssicherheit dar, wenn wir zukünftig eben in diesem System weiterleben wollen, wie eben von Ihnen angesprochen, mit diesem Problem, das funktioniert sonst nicht. Und gerade in einem, ja, auf einem Globus, wo wir halt eben bis Mitte des Jahrhunderts um die 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, wo wir eben weitere klimatische Veränderungen haben müssen, brauchen wir eben auch resiliente, also sprich krisensicherere Anbaumethoden, Lieferketten und all das, was dazugehört. Und da muss eben frühzeitig eben der politische Rahmen im Sinne von Anreizen, Verboten vielleicht, Besteuerung und so weiter, Agrarsubventionierung gesetzt werden, dass wir da tatsächlich hinkommen. Und da versuchen wir, um mich nochmal zu wiederholen, eben wirklich einfach aufzuzeigen, was ist das aktuelle Problem mit True Cost Accounting, ein bisschen den Finger mal in die Wunde zu legen und zu sagen, das ist ein Schritt näher Richtung Transparenz, Richtung Wahrheit. Hieraus müssen Schlüsse gezogen werden. Hieraus können wir erkennen, wo wir ansetzen müssten, um eben entsprechend ein zukünftiges Agrar- und Ernährungssystem zu schaffen, weil ansonsten mit dem aktuellen System werden wir irgendwann an unsere Grenzen stoßen und da sollte man möglichst früh gegensteuern.
Und ich meine, wenig zu diskutieren gibt es darüber, die Tatsache, dass tierische Ernährung für die Umwelt schädlicher ist, dass sie teurer ist und dass sie nicht alle Menschen ernähren kann. Sprich, wer sich seinen Sonntagsbraten leisten möchte, der zahlt halt einmal pro Woche sozusagen etwas mehr fürs Essen. Und ansonsten brauche ich auch nicht unbedingt den Käse, denn das ist ja auch eine tierische Ernährung. Ich dachte auch früher auch immer, wenn ich auf Fleisch verzichte, tue ich auch was Gutes. Aber wenn ich natürlich jede Menge Quark und Joghurt und Käse esse, kommt das Gleiche raus. Das heißt, diese Dinger müssen einfach teurer werden, was dazu führt, dass es auf Dauer auch weniger Tierhaltung geben muss, weil die nicht so nachgefragt wird.
Ja. Genau. Also wie schon angesprochen, das sagen eigentlich auch alle wissenschaftlichen Studien, international wie national, dass wir eben eine Reduktion von Tierhaltung einfach haben müssen, um eben entsprechend die Menschen noch ernähren zu können. Weil es ist ja ganz klar, wenn wir uns auch allein die Flächenanteile beispielsweise angucken, da sind wahnsinnig viel alleine für die Futtermittelproduktion und so weiter. Also sprich 70% ungefähr der Treibhausgasemissionen weltweit ist eben durch tierische Produktion. Sie liefern allerdings nur 30% zum Beispiel der Kalorienzufuhr für die globale Bevölkerung. Also sowas in die Dimension zu setzen, ist halt wichtig an der Stelle. Wie Sie schon eben ansprechen, wir wollen jetzt nicht irgendwie zu sagen, wir möchten allen Menschen sofort Fleisch essen etc. verbieten. Wir wissen alle, Ernährung ist ein sehr emotionales Thema, es betrifft uns alle jeden Tag, wir treffen alle jeden Tag mehrere Entscheidungen, wie wir uns ernähren wollen und so weiter. Aber es ist eben wichtig, da Anreize zu schaffen Und wenn wir eben sehen, die Umweltfolgekosten sind bei diesen Produkten höher und die Produktionskosten sind dann am Ende halt auch höher, wenn wir ein True Cost Accounting in diesen Markt integrieren würden, dann muss man eben mehr bezahlen dafür. Und dann gibt es eben vielleicht nur noch den von Ihnen eben schon zitierten Sonntagsbraten an der Stelle. Genau.
Ja, ich glaube, auch wenn der Aufschrei in der Bevölkerung natürlich groß ist, jetzt kann ich mir nämlich mal die Wurst aufs Brötchen morgens leisten. Fakt ist doch, wenn das so teuer ist, muss ich es auch bezahlen. Und dann habe ich doch auch kein Grundrecht darauf, dass ich jeden Tag ein Würstchen mehr kaufen darf und das nicht so teuer ist, dass ich es mir nicht leisten darf. Genauso wie ich kein Grundrecht darauf habe, dreimal im Jahr um die Welt zu fliegen.
Ja, genau. Und vielleicht was auch noch interessant ist, wenn man sich auch mal so ein bisschen die vielleicht auch Lebensmitteleinzelhandelskultur in Deutschland anguckt im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben hier wirklich ein krasses Discounterland mit Preiskämpfen und so weiter. Selbst Penny, denen wir gesagt haben, hey, es wäre aus unserer Sicht, aus wissenschaftlicher Perspektive nicht so sinnvoll, andere Produkte auch während dieser Woche an Angebote, egal welches Produkt zu setzen, haben sie gesagt, das geht gar nicht. Um am Markt zu überleben, müssen wir mitziehen und auch entsprechende Angebote natürlich haben. Das sind Dinge, die uns bekannt sind. Das sieht in den Nachbarländern ein bisschen anders aus. Wenn wir uns angucken, wie viel prozentual vom Gehalt für Nahrungsmittel ausgegeben wird, sieht das beispielsweise in Frankreich anders aus. Da hat man vielleicht auch nochmal so eine andere,
Kultur.
ja, Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln und all dem, was dahinter steht. Und das sind auch Diskussionen, die man vielleicht auch innerhalb dieser deutschen Bevölkerung so ein bisschen mehr mit solchen Themen in den Fokus rücken muss, dass es eben nicht gegeben sein kann, das alles immer überall verfügbar und gleichzeitig günstig zu haben und egal welches Produkt zum gleichen Preis ist.
Wir haben über die Stellschrauben eben schon gesprochen. Mit dem Discounter seid ihr jetzt im Gespräch, weil das eine gemeinsame Aktion war, das ist klar. Mit dem Kunden kommt man jetzt auch mehr ins Gespräch, weil also die Woche wird natürlich noch ausgewertet, die bei Penny da gelaufen ist. Das war ja nur eine Woche lang mit 9 Produkten von ein paar tausend. Also kann man jetzt auch nicht so ganz hochrechnen. Aber die nicht ganz unwichtigen Faktoren wie Gesetzgeber und Politiker, die sind da eben noch nicht mit einbezogen. Interessieren Sie die sich dafür, dass sie so weit, dass sie auch mit euch jetzt schon Kontakt aufnehmen? Oder versucht ihr das umgekehrt? Oder wie funktioniert das?
Also wir waren beispielsweise im Laufe der letzten Jahre natürlich auch immer wieder mit verschiedensten Personen aus der Politik im Austausch, beispielsweise eben schon angesprochen in Bezug auf diese Mehrwertsteuer haben wir uns vor allem im Vorwege von der Studie, also die ist gerade im Review-Prozess, das heißt, die wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten halben oder Jahr erscheinen. Das dauert immer so ein bisschen bei wissenschaftlichen Berichten leider, dass man die nicht immer direkt schon publizieren kann. Da waren wir zum Beispiel auch im Austausch, haben gesagt, hey, was ist eigentlich machbar, was ist politisch möglich und umsetzbar, weil wir wollten in dieser Studie zur Mehrwertsteuer wirklich mal uns was angucken, was halt schnell umsetzbar und trotzdem eben effektiv ist, um genau zu gucken, was hätte das für Auswirkungen, sodass wir beispielsweise dort auch ausgerechnet haben, wäre das beispielsweise auch kostenneutral umsetzbar, was dann beispielsweise einige Abgeordnete wieder gesagt haben, das ist ganz, ganz wichtig, weil andere Sachen sind mit der aktuellen Regierung beispielsweise nicht umsetzbar. Also wir sind da viel im Austausch, auch auf Konferenzen beispielsweise oder wie beispielsweise bei der Biofach, mit dem BLW haben auch den Ministerien beispielsweise schon entsprechende Empfehlungsschreiben und so weiter gereicht. Also man ist da im kontinuierlichen Austausch und ich denke, auch dieser Diskurs jetzt über die Thematik der wahren Kosten, wirklich mal so eine gute Woche in Deutschland, wird hoffentlich dann nochmal so ein bisschen Wind reinbringen, dass eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, also sagen wir mal so schön, es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt ein Handlungsproblem, dass eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die hinlänglich bekannt sind, wir haben es jetzt einfach nur mal mit einem Experiment, einem Beispiel aufgezeigt, was wissenschaftlicher Status quo ist. Und dann sind eben Debatten darüber losgebrochen. Aber das ist eben wichtig, wie schon im Eingang von diesem Interview ja besprochen, um tatsächlich dahin zu kommen, dass es wirklich Entscheidungsgrundlage werden wird. Wir arbeiten unter anderem auch noch in einem EU-Projekt, das läuft bis 2026, das nennt sich Food Cost, wo wir auch so ein bisschen noch daran arbeiten, noch weitere europäische Standards für True Cost Accounting und so weiter zu erarbeiten, zu etablieren. Und auch da ist am Ende der Bearbeitungszeit natürlich das Ziel, wirklich politische Handlungsempfehlungen, die darauf auf diesen Grundlagen basieren, auszusprechen. Das Ganze auch vielleicht auch umsetzbar in Richtung zum Beispiel der Bilanzierung von Unternehmen. Also sowas wie die CSRD, also diese Corporate Social Sustainable Responsibility Directive auf europäischer Ebene, wo eben größere Konzerne, das wird jetzt auch noch runtergeschufelt in den nächsten Jahren, dass eben auch schon mittelgroße Konzerne da eben reporten müssen, was eben in Unternehmen für Geldflüsse unter anderem erfolgen. Wenn man hier so in dem Beispiel auch Externalitäten, also Umweltfolgekosten zum Beispiel mit aufzeigen müsste, setzt das natürlich auch wieder Anreize auf Unternehmen, beispielsweise außerhalb der Landwirtschaft. Also wir sehen, das ist ein Instrument, was auf vielen Seiten einsetzbar ist. Wir müssen da eben an vielen Ecken und Enden versuchen, so ein bisschen diese Wissenschaft einerseits in den gesellschaftlichen Diskurs zu tragen, andererseits aber vielleicht auch mal in Austausch mit verschiedensten Unternehmen und so zu gehen, um da so einen gewissen Drive reinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz sind wir da wirklich im kontinuierlichen Austausch und versuchen alles uns Mögliche, um eben Richtung Politik das immer wieder heranzutragen mit entsprechenden Forderungen, Empfehlungsschreiben. Und wenn sich so eine Situation bietet, der Professor aus unserem Team hat zum Beispiel auf der Biofach im Frühjahr direkt vor seinen Slot vor Cem Özdemir gehabt und eben auch da schon über wahre Kosten gesprochen, direkt vor der Rede von Herrn Özdemir, und hat eben solche Chancen muss man eben nutzen, um dann zu sagen, hey, auch sowas sollte zum Beispiel in die künftige Ernährungsstrategie von Deutschland einfließen, sodass man immer wieder versuchen muss, solche Chancen einfach als Wissenschaft zu nutzen, weil Lobbyieren ist manchmal ein bisschen schwierig aus Wissenschaftsperspektive, das können Sie sich sicher vorstellen.
Forschung ist wichtig, was daraus folgt, ist auch nicht unwichtig, wir werden das weiter verfolgen. Ich bedanke mich bei Lennart Stein von der Uni Greifswald, vom Institut für Nachhaltigkeitswissenschaft, zum Thema wahre Preise, was kosten Lebensmittel und was sollten sie eigentlich kosten. Vielen Dank, Herr Stein.
Sehr, sehr gerne.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.